Guten Morgen miteinander. So wenig sind wir wahrscheinlich noch nie gewesen. Es ist ja einerseits wegen dem Virus und andererseits, weil wir heute jetzt einfach zwei Gottesdienste haben. Um zwei am Nachmittag ist noch einer und heute Morgen ist einfach mit Kinderprogramm und am Nachmittag dann nicht. Ich möchte am Anfang ein paar Informationen geben wegen dieser Situation. Eben, wir machen das, weil der Bund hat ja gesagt, dass man Veranstaltungen auf 100 Personen muss limitieren muss. Und darum haben wir eben die Idee gehabt, dass wir zwei Gottesdienste machen jetzt mal. Und Leute, die älter sind oder Risikogruppe angehören, können selber entscheiden, ob sie kommen wollen oder nicht. Und wir als Veranstalter sind verpflichtet, dass wir halt auf das hinweisen, dass wir das auch so schreiben, wegen diesen Risikogruppen. Aber eben, es ist allen selber überlassen. Und zum Teil müssen wir halt sehr kurzfristig reagieren, wenn am Freitag der Bundesrat einen neuen Entscheid bekannt gibt. Und darum bitten wir euch einfach die Mails oder auch die Homepage aber kurzfristig noch zu kontrollieren. Wir wissen nicht, wie es nächstes Sonntag ist, ob wir es wieder so machen können oder ob bis dann schon wieder alles anders ist. Und wir bitten euch da einfach auch an uns zu denken, dass wir dort auch richtig entscheiden. Könnt ihr sicher auch für uns beten. Und ja, mit den Verhaltensregeln, eben das mit dem Nicht-Hängen und so, das ist für uns natürlich schwierig, weil wir einen herzlichen Umgang miteinander pflegen. Aber ich denke, wir wollen das grundsätzlich alle probieren einzuhalten. Einfach auch aus Respekt ein bisschen denen gegenüber, die eben mehr gefährdet wären. Und auch, weil wir einfach auch der Obrigkeit wollen folgen und das machen, was sie sagen, oder? Dass wir das einhalten. Genau. Also wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden, mit dem Newsletter und einfach zuvorderst auf der Homepage. Jetzt wollen wir aber zusammen den Gottesdienst feiern und uns freuen, dass wir hier gleich noch zusammen sein können. Wir singen jetzt gerade zwei Lieder, seht ihr auch vorne beamet. Das Lied 321, Seid fröhlich in der Hoffnung, und dann das Lied 56, Unser Vater in dem Himmel. Ich habe einen Gedanken, den ich aus einem Newsletter von Roger Liebi genommen habe. Den hatte ich schon ein Zeitchen bereit gehabt und dachte, jetzt muss ich ja nicht unbedingt auch noch über die Situation etwas sagen, sondern wir können gleich auch weitermachen. Mit dem hat es schon lange mal sagen. Es geht um die Hochzeit in Kana, wo Jesus das erste Wunder hatte. Und ich möchte es vorlesen aus dem Johannes 2. Die Hochzeit in Kana. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Was ganz interessant ist, ist, dass der Wein, der da an dieser Hochzeit ausgeht, dass der Wein viel in der Bibel auch ein Zeichen ist für Freude. Es ist ein Bild für Freude. Und wenn man die Geschichte so liest und anschaut, dann kann man sagen, es ist ähnlich in der Ehe. Man feiert die Hochzeit, es ist ein Fest, eine grosse Freude, aber die erste Freude, die kann auch ausgehen. Auch in der Ehe kann plötzlich der Moment kommen, wo die Freude, die man am Anfang hatte, dass die ausgeht. Aber wie hier bei Hochzeitsfeier, wo Jesus seine Herrlichkeit offenbart, indem er einen neuen und noch besseren Wein schenkt, der nicht ausgeht. Genauso kann er euren Ehe helfen und will er helfen, dass er die Freude erneuert, eine neue Freude schenkt, die grösser und schöner ist als die anfängliche, die nicht mehr ausgeht. Das ist ein ganz schönes Bild in diesen Versen, in dieser Geschichte. Und es hat noch mehr so Bedeutung und Parallelen drin, wo ich nicht alle darauf eingehen kann. Aber es ist ganz interessant. Und der Roger Liebi weist dort auch darauf ein, was nötig ist, dass Gott so helfen kann in der Ehe. Was Voraussetzungen sind, nämlich erstens, dass wir Jesus von Anfang an einladen in unsere Ehe. Dass er von Anfang an dort dabei ist. Wie auch in der Hochzeit war er ein Gast, eingeladen von Anfang an. Wo er hat können ein Wunder tun dort. Und wenn die Freude ausgeht in der Ehe, dass man eben auch angewiesen ist darauf, dass Gott den Sohn eingreift und dass wir drum zu ihm gehen. Ohne Jesus hätte man wahrscheinlich an diesem Hochzeitsfest auch nicht so schnell so viel Wein auftreiben können. Aber er kann eingreifen, er kann Wunder tun, auch dort, wo die Situationen unmöglich aussehen. Und auch, dass wir es durch sein Wort reinigen sollen. Es hat dort eine weitere Bedeutung drin, dass man Wasserkrüge genommen, die man sonst für die Reinigung braucht. Und der Roger Liebi erklärt das dann noch vertieft, aber es ist einfach, dass wir Vergebung von Gott in Anspruch nehmen, dass wir uns durch sein Wort auch verändern lassen und dass wir dann so einander gegenseitig vergeben können. Und dann dürfen wir erleben, dass Gott, der den geschaffen hat, dass er auch uns neue Freude geben kann, dort, wo es manchmal schwierig werden kann, dass er ganz neue Freude aneinander schenken kann. Ich möchte noch beten. Ja, danke vielmals, lieber Vater im Himmel, dass du ein liebevoller und grosser Gott bist, Herr. Und dass du uns siehst, dass du mit uns kommst. Und dass du auch besonders in der Ehe, einfach wo du geschaffen hast, Herr, dass du dort helfen und segnen. Wir möchten dich bitten für alle, die wir hier in dieser Gemeinde sind, wo wir verheiratet sind, wo wir unterwegs sind zusammen, in dem Bund, den du geschaffen hast, Herr, dass du dort deine Segen schenkst und deine Hilfe, dort, wo wir manchmal aneinander schuldig werden, dass du schenkst, dass wir um Vergebung bitten können, dass wir einander aber auch vergeben können. Und dass wir einfach dich im Zentrum haben, in der Ehe, aber auch sonst in den Beziehungen hier, wo wir haben untereinander. Dass du das Zentrum bist, Herr. Und dass wir die Hilfe von dir in Anspruch nehmen. Danke, dass du jetzt auch diese Gemeinschaft hier segnen willst. Wir sind heute weniger. Du siehst alle, die nicht kommen können oder alle, die müssen aufpassen und daheim bleiben. Schenk, dass sie nicht allein sich fühlen, sondern wirklich deine Nähe ganz besonders spüren, Herr. Und wir bitten dich, dass wir in dieser kommenden Zeit, die vielleicht noch mehr von Isolation geprägt ist, wirklich auch ein Licht sein in dieser Welt, dass wir Mut machen können und dass wir ein Zeugnis sein können, wenn wir auf dich herweisen können, Herr. Schenke uns, dass wir uns weise verhalten, dass wir in Liebe umgehen miteinander, vorsichtig, aber auch eben aneinander denken und die Gemeinschaft halt anders weiterpflegen mit allen, die sonst alleine wären. Wir danken dir vielmals. Und bitte dich, segne du diesen Gottesdienst, rette du heute zu uns. Amen. Dann singen wir zwei weitere Lieder. Das Lied 84, Friedefürst, Wunderrat. Und das Lied 350, Meine Seele ist still in dir. Und wir sammeln dazu noch die freiwillige Kollekte ein. Und für die Kinder gibt es noch die Sonntagsschule, die auch noch nicht über sind. Dann kommen wir zu den Mitteilungen. Es sind nicht viel, einfach das Programm von der nächsten Woche. Wenn alles so ist und kann weitergehen wie normal, dann wäre am Dienstag am 6 Uhr das Männer-Frühgebet. Am Mittwoch ist am 7:30 am Abend Gebetsstunde in Gümligen, Kissen und Konufingen. Und am 8 Uhr der Glaubensgrundkurs. Und am Donnerstag ist am 8 Uhr das Gebetstreffen in Ersigen, Gürbetal. Und am Samstag, am 6 Uhr am Abend, ist noch das Timeout. Genau, ihr seht es da vorne. Und eben, wie wir angesagt haben, wenn nichts ändert, dann wird nächsten Sonntag wieder so wie heute. Wir werden zwei Gottesdienste sein, am Morgen mit Kinderprogramm und am Nachmittag ohne. Dann vor der Predigt singen wir noch einmal ein Lied und wir stehen auf dazu. Wir singen «In Christ Alone» stehen.
Thank you. Ich möchte vor der Predigt noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Eckstein bist, dass du unser Fundament vom Leben bist, wo wir sicher draufstehen können. Wir danken dir auch ganz herzlich für dein Wort, das du uns gegeben hast, das uns Leitlinie gibt, das uns führt und leitet und wo wir ein zuverlässiges Fundament haben, woran wir uns orientieren können. Rede du jetzt auch zu unseren Herzen. Amen. Als Menschen, die wir gläubig sind und das wahre Wort Gottes als Fundament haben, haben wir schon ein ganz großes Privileg. Nämlich, wir haben ein Lebensfundament, wo wir unser Leben drauf bauen können. Wir haben das Wort Gottes, das uns Orientierung gibt, das wahr ist, wo Wahrheit ist. Wir müssen uns nicht auf irgendwelche News verlassen, wo wir nicht genau wissen, ist es jetzt wahr oder nicht oder wie genau muss man das einordnen, sondern wir können unser Leben auf die Wahrheit bauen und wir haben eine Perspektive für unser Leben, ja, über unser Leben hinaus. Heute, da wollen wir uns in der Predigt mit einem Gleichnis von Jesus beschäftigen, das genau das auch zum Thema hat. Wie genau sollen wir das Geschehen in der Welt beurteilen? Wenn man dieses Lebensfundament, die Wahrheit nicht hat, da weiß man ja nicht genau, wie sollen wir alles in der Welt beurteilen. Aber das Gleichnis von Jesus, das lehrt uns, wie wir die Dinge in der Welt beurteilen sollen. Was sind da die ganz wesentlichen Punkte? Wir schauen miteinander das Gleichnis von Jesus an, vom Unkraut unter dem Weizen, das steht in Matthäus 13, die Verse 40 bis 30. Wir lesen Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen das Unkraut zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bünde, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Was genau will uns Jesus mit dem Gleichnis sagen? Das Schöne an dem Gleichnis ist, dass Jesus selbst die Auslegung auch zu diesem Gleichnis gibt. Und die lesen wir auch gerade, nämlich ab den Versen 36. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut und dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist interessant, Jesus gebraucht hier in diesem Gleichnis ganz ähnliche Bilder, wie in dem Gleichnis, das er im selben Kapitel schon erzählt hat, nämlich im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da ist auch jemand, der guten Samen sät, da ist Samen, da ist ein Ackerboden. Aber hier in diesem Gleichnis haben die jeweiligen Dinge eine andere Bedeutung. Der Sämann hier ist Jesus selbst. Das Saatgut, das ausgestreut wird, sind die Kinder des Reiches, also die Jünger von Jesus. Und zu denen gehören auch wir, wenn wir bekehrt sind, wenn wir eine geistliche Wiedergeburt erlebt haben, wenn wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn in unser Leben aufgenommen haben. Und schließlich bedeutet der Ackerboden die Welt, in der wir leben. Und wie genau haben wir das jetzt alles miteinander zu verstehen? Nun, haben wir etwa als Kinder Gottes schon existiert, bevor wir in die Welt gekommen sind? Das könnte man ja meinen, oder? Der Same, der wird gesät, also der Same, der ist schon da, und dann wird er gesät in die Welt. Und jetzt könnten wir meinen, ja, sind wir als Kinder Gottes schon präexistent gewesen? Also bevor wir geboren wurden, haben wir schon existiert und sind dann so von Gott so in die Welt gesandt worden. Das wäre ein bisschen komischer Gedanke, das wäre fast ein bisschen esoterischer Gedanke. Und die Heilige Schrift, die kennt solche Gedanken nicht. Aber Jesus gibt an anderer Stelle von der Bibel den Schlüssel dazu, wie wir das zu verstehen haben. Nämlich in Johannes 17, Vers 18, da sagt Jesus, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Also das sagt Jesus in Johannes 17, Vers 18, so wie Jesus in die Welt gesandt wurde, so sind wir als Jünger Jesu Gesandte in die Welt. So haben wir das Ausstreuen vom Samen zu verstehen. Und noch eine andere Bibelstelle, die gibt uns sehr einen guten Aufschluss, nämlich Johannes 15, Vers 16, und dann noch Vers 19b, dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Also der Same, der ausgestreut wird, der ist dazu da, um Frucht zu bringen. Und jetzt 19b, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Also da kommt der Gedanke sehr schön zum Ausdruck. Jesus hat uns erwählt, aus der Welt heraus hat er uns erwählt. Also wir sind in die Welt geboren, wo wir noch nicht Jünger von Jesus waren. Und dann hat Jesus uns erwählt. Wir sind zu Jüngern Jesu geworden. Und jetzt sind wir nicht mehr von der Welt, sondern wir gehören zum Reich Gottes. Wir sind Kinder des Reiches. Und als Kinder des Reiches, als Kinder Gottes, sind wir nun in die Welt gesandt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dort sind wir Kinder Gottes geworden. Seit diesem Zeitpunkt sind wir Kinder des Reiches. Wir sind nicht einfach nur Erdenbürger, sondern wir haben eine neue Heimat, die Heimat im Himmel. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir sind quasi herausgerissen worden von dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich Gottes. Und jetzt ist es eigentlich so, dass wir eine riesengroße Freude haben können. Warum können wir eine riesengroße Freude haben? Wir haben eine riesengroße Freude darüber, weil wir eben diese neue Heimat haben. Wenn wir nur diese Heimat hier auf der Erde hätten, da wären wir hilflos den Unsicherheiten und ständigen Veränderungen und den Krisen dieser Welt ausgeliefert. Aber jetzt ist das ja gar nicht unsere primäre Heimat. Unsere primäre Heimat, unsere erste Heimat ist bei Gott im Himmel. Und deshalb können wir eine Freude haben, weil wir unser Leben mit einer Sicherheit führen können, wo andere Menschen nicht haben. Und wir haben noch ein großes Privileg als Gläubige, als Kinder Gottes. Wir können unser Leben hier auf der Erde mit einem Sinn leben. Achten wir drauf, hätten wir nur das Leben hier auf der Erde, da würde der Tod einem jeden Leben den Sinn rauben. Was bringt's, wenn ich da arbeiten gehe und alles Mögliche mache, mich abmühe und dann muss ich eh sterben? Eigentlich hat das Leben dann überhaupt keinen Sinn. Aber jetzt haben wir eine Perspektive über das Leben hinaus. Und für unser Leben hier auf der Erde hat Gott uns eine Bestimmung mit ins Leben gegeben. Er hat uns dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen. Und Frucht, die bleiben soll. Das heißt, wir haben einen Sinn hier im Leben. Und das ist eine ganz geniale Sache, die Gott uns schenkt. Wir können unser Leben hier auf der Erde mit Sinn und Ziel führen. Wir können unser Leben einsetzen damit, dafür, dass Gott verherrlicht wird. Wir können unser Leben dafür einsetzen, dass andere Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und haben so einen Sinn und ein Ziel hier in dieser Welt. Als Gläubiger haben wir dieses große Vorrecht, unser Leben mit einer Bestimmung zu leben. Doch jetzt ist es gleichzeitig so, nicht nur wir Gläubige leben hier auf der Welt, sondern auch viele andere Menschen leben hier auf der Welt. Im Gleichnis redet Jesus davon, dass der Feind, der Böse, der Teufel auch Samen ausstreut, nämlich Unkrautsamen. Das sind die Kinder des Bösen. Und jetzt dürfen wir nicht einen Fehler machen und Folgendes denken. Es gibt die Kinder des Bösen und es gibt die Kinder Gottes. Die einen sind verloren, die anderen sind gerettet und daran kann man gar nichts ändern. Das ist einfach so schade. Also so dürfen wir nicht denken. Denn der Paulus, der schreibt etwas ganz Wichtiges in Kolosser 1, die Verse 13 und 14. Wir schlagen das gerade auf. Kolosser 1, die Verse 13 und 14, da schreibt der Paulus, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Bei uns selbst war das ja auch so. Wir haben dem Reich der Finsternis angehört. Wir waren unter der Herrschaft des Bösen, waren unter der Herrschaft der Sünden, der Sünde. Aber jetzt hat Jesus Christus uns errettet durch sein Sterben am Kreuz, durch das Vergießen seines Blutes, dadurch, dass wir die Vergebung der Sünden angenommen haben, das Geschenk vom ewigen Leben, wurden wir gerettet. Wir durften gerettet werden. Und genauso dürfen wir die Hoffnung auch für unsere Mitmenschen haben, dass auch sie gerettet werden können. Und dafür wollen wir uns ja auch einsetzen, dass noch mehr Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber etwas ist für uns wichtig, nämlich, dass wir genau das sehen, was Jesus hier deutlich macht. Es gibt das Reich von Jesus, von Gott, und es gibt das Reich vom Bösen. Es gibt den Bereich, wo der Teufel seine Herrschaft ausübt. Wir dürfen nicht den Fehler machen und einfach denken, wir leben in einer neutralen Welt. Wir leben nicht in einer neutralen Welt, wo wir Menschen uns selbst irgendwie entscheiden können und selbstbestimmt unser Leben führen können. Entweder, der Martin Luther hat es mal so formuliert, entweder wir werden von Jesus geritten, er ist unser Herr, oder wir werden vom Teufel geritten. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass es keine neutrale Zone gibt. Das finden wir in der Bibel. Jesus selbst lehrt uns das. Und in unserer Gesellschaft, da sind wir ganz klar in einer Situation, wo wir denken, wir leben in einer neutralen Welt, in einer materiellen Welt, und das Geistliche, die geistliche Dimension hat man fast wie ausgeschlossen, und dem ist nicht so. Es ist nicht so, dass wir Menschen einfach so basisdemokratisch miteinander diskutieren können, Diskurs führen können und dann können wir irgendwie das Gute hervorbringen. Nein, dem ist nicht so. Der Böse, der Teufel, der versucht hier in unserer Welt Einfluss auszuüben und er macht es auch. Wir sehen ja verschiedene Auswirkungen, wie der Teufel Einfluss nimmt in unserer Gesellschaft. Einmal, indem er Lügen verbreitet, im sexualethischen Bereich zum Beispiel. Da wird gesagt, nicht das, was die Bibel sagt, ist maßgebend, das, was Gott sagt, sondern jeder darf für sich selbst abmachen, was gut und schlecht ist für einen. Und da kommt man einfach zu Schlüssen, die falsch sind. Oder im Bereich, wo es ums Leben und Sterben geht, Abtreibung nennt man Selbstbestimmungsrecht von der Frau. Und wenn man sich selbst tötet, weil man zu krank ist, also Suizid, Selbstmord begeht, da nennt man das selbstbestimmtes Sterben. Und in unserer Gesellschaft, da wird es immer mehr salonfähig. Und die Bibel, die sagt ganz klar, du sollst nicht töten. Also der Teufel, der nimmt Einfluss in unserer Gesellschaft, indem er sagt, das Wort Gottes ist nicht wahr, du darfst selber deine Wahrheit definieren. Aber wir sehen den Einfluss vom Bösen auch überall dort, wo die Habgier herrscht. Wo man nicht mehr den Auftrag Gottes sieht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sondern wo man denkt, du musst dich selbst lieben und möglichst viel für dich selbst Reichtümer anhäufen. Oder wir sehen es auch in der sehr weit verbreiteten Meinung, jede Religion ist gleichwertig. Und dann muss man alles stehen lassen und kann nichts sagen. Und das ist die absolute Wahrheit. Wie sollen wir uns als Gläubige nun in einer solchen Welt verhalten, wo so viele Irrtümer weit verbreitet sind, wo der Teufel Einfluss nimmt auf den Menschen unserer Gesellschaft? Im Gleichnis, da kamen ja die Diener vom Sämann zu ihm und die fragten ihn, sollen wir das Unkraut ausreißen? Die Antwort vom Sämann war, nein, zur Zeit von der Ernte werden das dann die Schnitter erledigen. Die werden dann das Unkraut sortieren und dann in Büschel machen und dann kommt es in Feuer und der Weizen, der wird dann gesammelt und der kommt in die Scheune. Das ist jetzt nicht eure Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe von den Schnittern. Bei der Erklärung, da sagt Jesus, die Schnitter, das sind Engel Gottes. Aber es ist interessant, bei der Erklärung, was die einzelnen Punkte sind vom Gleichnis, erwähnt Jesus nicht, wer die Diener sind vom Sämann. Und das gibt uns ein bisschen Interpretationsspielraum. Entweder kann man das so deuten, dass das andere Engel sind von Gott, die das dann erledigen oder die mit der Frage kommen. Oder es könnte sein, und davon gehe ich aus, dass das auch wir als Gläubige sind. Dass wir Gläubige quasi wie zweimal in diesem Gleichnis vorkommen. Einmal als Samen, der gute Samen, der gestreut ist, wir sind in die Welt gesandt und dann zugleich auch als Jünger Jesu sind wir ja auch Diener Jesu, dass wir als Diener Jesu den Sämann fragen, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Also das ist jetzt meine Interpretation. Und Jesus sagt uns jetzt, es ist nicht unsere Aufgabe als Diener Jesu, unsere Mitmenschen hier in dieser Welt zu verurteilen, und erst recht nicht ist es unsere Aufgabe, über sie das Gericht Gottes zu vollziehen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und ich muss sagen, leider ist das im Laufe von der Kirchengeschichte viel zu häufig passiert. Auch im freikirchlichen Umfeld ist das hier und da passiert. Und die Folge war, dass man damit Schaden angerichtet hat, geistlichen Schaden. Es gibt viele Menschen, die einen geistlichen Schaden davon getragen haben, weil gläubige Menschen sie verurteilt haben und weil gläubige Leute so einen Richtgeist über sie hatten. Und davor wollen wir uns hüten. Wir wollen uns nicht hüten davor, die Sünde als Sünde zu benennen. Also das ist ganz wichtig, dass wir nach wie vor zu dem stehen, was die Heilige Schrift als Sünde bezeichnet. Das ist Sünde. Dazu wollen wir stehen. Aber wir wollen uns davor hüten, den Sünder zu verurteilen. Wir wollen den Sünder nicht verurteilen, sondern wir wollen dem Sünder die rettende Botschaft von Jesus weitersagen. Wir wollen den Sünder gewinnen für den Glauben an Jesus, für die Rettung, dass er auch ein Kind des Lichts werden kann. Dafür wollen wir uns einsetzen. Und wenn wir eine richtende, verurteilende Haltung unseren Mitmenschen gegenüber einnehmen, dann richten wir mehr Schaden an. Und deshalb wollen wir immer eine gewinnende Haltung unseren Mitmenschen gegenüber haben. Wo gibt es Bereiche in unserem Denken, wo gibt es Bereiche in deinem Denken, wo wir da eine Veränderung brauchen? Gibt es Menschen, denen gegenüber haben wir eine verurteilende Haltung eingenommen? Dann braucht es da Änderung. Wir wollen uns überlegen, wie kann ich genau diesen Menschen, wo vielleicht habe ich nicht mit Worten ihnen verurteilende Sachen gesagt, aber in Gedanken habe ich sowas gehabt. Wir wollen uns überlegen, wie kann ich solchen Menschen gegenüber gewinnend werden. Und wenn wir uns Gedanken darüber machen, dann merken wir, ja, da könnte es schon Veränderungen bei uns brauchen. Wenn Jesus im Gleichnis hier sagt, wartet noch bis zur Zeit der Ernte, dann können wir diese Aussage von Jesus sehr gut auch in Zusammenhang bringen mit dem, was der Petrus in 2. Petrus 3, Vers 9 sagt. Nämlich dort sagt er, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gott gibt den Menschen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft noch Raum, noch Zeit zur Buße. Dessen wollen wir bewusst sein. Und wir wollen diese Zeit, die Gott den Menschen gibt, noch nutzen, in die gute Botschaft von Jesus weiterzusagen. Die frohmachende Botschaft, die verändernde Botschaft. Zumal wir auch um die Tatsache wissen, der Tag des Gerichtes, der kommt. Für viele Menschen wird der Tag vom Gericht Gottes sehr überraschend kommen. Der Coronavirus, der ist jetzt für viele sehr überraschend gekommen und die Auswirkungen und so. Und ich muss sagen, wenn das Gericht Gottes kommt, das wird tragisch sein. Der Coronavirus, der ist da nichts dagegen. Und ich werde mich fragen, wie werden die Menschen in Panik geraten, wenn sie jetzt schon Hamsterkäufe machen. Also ja, das wird für viele Menschen sehr überraschend kommen, wenn das Gericht kommt. Für uns kommt das Gericht Gottes nicht überraschend, weil wir darum wissen, es kommt. Wir können uns darauf vorbereiten. Und für uns wird der Tag vom Gericht auch nicht ein Tag von der Trübsal sein, von der Panik sein, sondern eine Freude wird dann herrschen. Jesus selbst sagt, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Übrigens, das ist ein Zitat aus dem Danielbuch. In Daniel Kapitel 12, Vers 3, da ist schon prophetisch davon die Rede. Und wenn man den Kontext von Daniel 12 anschaut, da sieht man, dass der Daniel prophezeit, zuerst wird eine große Drangsalzzeit kommen, dann werden die Toten auferstehen und dann wird der Tag vom Gericht eben kommen und die Gerechten werden leuchten wie die Himmelskörper. Und das wird so kommen. Darauf können wir uns einstellen und wir können uns voll Freude auf diesen Tag einstellen, weil dann eine Zeit für uns anbrechen wird, wo überhaupt nichts Negatives mehr sein wird, wo kein Leid, kein Schmerz mehr sein wird. Das Böse, dem wird nur ausgemacht werden. Wir können uns freuen. Doch diejenigen, die zu den Kindern des Bösen gehören, werden sich nicht freuen können, wenn das göttliche Gericht kommt. Sie werden dann, wie Jesus hier sagt, in den Feuerofen geworfen werden, wo Heulen und Zähneknirschen herrschen wird. Die Hölle, die gibt es wirklich. Das ist keine Erfindung von der Kirche im Mittelalter oder so. Jesus selbst hat davon gesprochen, in aller Deutlichkeit. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Tatsache unseren Mitmenschen gegenüber nicht verschweigen. Nicht deshalb, weil wir ihnen Angst machen wollen, die Hölle heiß machen wollen, sondern weil wir ihnen die Wahrheit verkünden wollen und weil wir das Anliegen haben, sie zu gewinnen. Weil wir das Anliegen haben, die beste Botschaft, die auch uns Freude bringt, zu verkünden. Ja, uns ist es ein Anliegen, den Menschen die beste Botschaft weiterzugeben, wo es gibt. Jesus schließt dieses Gleichnis mit den Worten: Wer Ohren hat, der höre. Und das wollen wir auch ganz persönlich tun. Wir wollen uns fragen, was möchte Jesus mir ganz persönlich sagen? Wie soll ich meinen Mitmenschen begegnen? Wo gibt es Menschen, denen ich verurteilend war und wo ich eine gewinnende Haltung einnehmen sollte? Was ist meine Aufgabe, um Frucht zu bringen? Wie kann ich Gott verherrlichen in meinen Alltag? Das sind Fragen, die wir mitnehmen wollen. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen hören, was du uns sagst. Du kennst unser Leben, Herr. Du kennst unser Umfeld. Du weißt, wie wir uns unseren Mitmenschen gegenüber verhalten. Und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst als deine guten Diener, die Frucht bringen für die Ewigkeit, die leben zu deiner Verherrlichung, die sich dafür einsetzen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können und gerettet werden können. Gebrauch du uns als deine Boten. Aber Herr, hilf du uns auch, ein klares Verständnis und eine klare Sicht zu haben für die Welt, dass es auch den Bösen gibt, der aktiv ist. Und lass du uns nicht auf seine falschen Fährten aufspringen, sondern lass du uns treu zur Wahrheit stehen. Und unser großes Anliegen ist, dass noch viele Menschen gerettet werden können. Danke, dass du noch Zeit zur Umkehr schenkst. Du zögerst das Gericht noch hinaus. Und gebrauch du uns, dass wir die Zeit auskaufen, dass noch viele Menschen gerettet werden können. Amen.
Danke, Christopher. Wir singen zum Schluss noch ein Lied miteinander. Wir stehen auf und singen Friede mit euch, das Lied 342. in dem Frieden, den wir jetzt gerade gesungen haben. Und mit Gottes Segen wünsche ich euch eine schöne Woche und eine gute Zeit. Adieu miteinander.